Der Immobilienmarkt boomt. Lass uns genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Sebastian Necke. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir heute Jochen Möbert, Volkswirt und Immobilienanalyst der Deutschen Bank. Ja, lieber Jochen, die Expo Real nähert sich wieder an. Immobilien in aller Munde, eigentlich die letzten Jahre auch. Niedrigzinspolitik der EZB, die das wahrscheinlich auch ein bisschen beflügelt haben. Was sollen deiner Meinung nach momentan Häuslebauer, Kleinanleger beachten?
Ja, hallo Sebastian, schön hier zu sein. Freue mich, mit dir den Podcast zu machen. Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage für viele Menschen aktuell in diesem Land und die Antwort ist komplex. Also für viele ist es wahrscheinlich immer noch ratsam, jetzt zu kaufen, weil wir immer noch sehen, dass die Preise weiter steigen werden, aber das kommt sehr drauf an.
Wo werden sie steigen? In Gesamtdeutschland oder eher ist es eine urbane Geschichte? Wo meinst du, werden wir erst die Preisanstiege noch weiter sehen?
Ja, wir denken immer noch, dass der Zyklus noch eine ganze Zeit lang bundesweit geht und dann gibt es sehr viele unterschiedliche regionale Entwicklungen, die zu beachten sind. Wir als Deutsche Bank Research, als Volkswirte, die auf den Immobilienmarkt schauen, haben da die Vogelperspektive. Es ist also sehr schwierig, aus unserer Perspektive detailliert Auskunft zu geben, wo man denn wie investieren sollte. Wenn man sich aber so ein bisschen auf Regionen anschaut, dann ist klar, wir haben ein starkes Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. Das heißt, im Süden, gerade in Baden-Württemberg und Bayern, haben wir deutlich höhere Preise und auch deutlich höhere Engpässe als im Norden von Deutschland. Und entsprechend deutet es darauf hin, dass die Engpässe auch noch zu weiteren starken Preisanstiegen im Süden führen dürften, werden im Norden der Zyklus womöglich früher endet. Aber für die gesamte Region bundesweit gehen wir weiterhin davon aus, dass der Zyklus nicht vor dem Jahr 2022 endet.
Ich meine, du bist ja nicht nur Immobilienanalyst, sondern auch Volkswirt. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland doch so ein bisschen in die Rezession reingeschlittert sind, wenn wir uns das Bruttoinlandsprodukt der letzten Quartale angucken. Das sollte aber eigentlich doch für fallende Preise sorgen, oder?
Ja, da gibt es zwei verschiedene Wirkungskanäle. Einerseits bedeutet die Rezession, dass wir weniger Schwung am Arbeitsmarkt sehen und gerade weitere Lohnanstiege, die wir in der Lohnrunde 2018 zu verzeichnen haben, wahrscheinlich erstmal ausbleiben dürfen, zumindest kräftige Lohnanstiege. Von daher dämpfende Effekte. Aber gleichzeitig sehen wir dann auch über die Geldpolitik, dass das doch nochmal länger Niedrigzinsen und Negativzinsen zu erwarten sind. Die EZB hat ja jetzt nochmal kräftig nachgelegt im September. Entsprechend gibt es auch positive Effekte und alle makroökonomischen Faktoren, die den Zyklus bisher getrieben haben, nämlich Niedrigzins, Negativzinspolitik, Binnenwanderung und Zuwanderung, sind eigentlich weiterhin in Position, um weiter die Preise nach oben zu treiben.
Du hast die EZB angesprochen, weiterhin sinkende Zinsen. Gehen wir davon aus, dass irgendwann wieder die Zinsen steigen werden? Oder was schätzt du, wie lange wird dieser Zyklus jetzt anhalten? Kriegen wir japanische Verhältnisse?
Auch das wird diskutiert unter uns Volkswirten in der Deutschen Bank, ob wir japanische Verhältnisse bekommen. Man kann es nicht ausschließen, dass wir noch über eine lange Zeit auch sehr niedriges Zinsumfeld haben. Wird es vielleicht doch mal wieder leichte Anstiege geben? Ja, das ist das andere Szenario. Auch das kann man nicht ausschließen. Eins scheint aber in dem Umfeld klar, dass wir zurückkommen zu den alten Zinsniveaus vor der Finanzkrise oder sogar in den 1990er Jahren, wo wir Kapitalmarktzinsen, fast zweistellige Kapitalmarktzinsen hatten. Das diskutiert eigentlich niemand. Von daher ist die Frage weiterhin sehr, sehr niedrige Zinsen oder leicht höhere Zinsen in der Zukunft. Beides spricht dafür, dass der Zyklus noch nicht enden wird.
Das noch nicht lenden wird, der Boom, aber jetzt mal so, ich weiß, Volkswirte möchten das nicht richtig festlegen, aber der Boom, was schätzt du, wie lange wird er noch anhalten?
Ja, wir formulieren weiterhin, mindestens bis zum Jahr 2022 läuft der Zyklus bundesweit. Nach den letzten, das haben wir schon vor der geldpolitischen Maßnahmen der EZB getan und nach diesen weiteren Anleihenkäufen und noch niedrigeren Zinsen auf der Einlagenseite muss man das mindestens eigentlich betonen.
Wer sind eigentlich die Hauptakteure im Immobilienmarkt? Wer sorgt dafür, dass die Preise weiter steigen?
Ja, spannende Frage. So detaillierte Antworten darauf haben wir gar nicht. Es gibt keine richtigen Statistiken, die das belegen. Wir wissen ein bisschen aus den Transaktionskosten, Transaktionsdaten, dass natürlich auch sehr viele institutionelle Investoren am Werk sind. Aber es gibt auch viele Kleinvermieter und viele Private, die investieren. Die sie auch natürlich sehen, dass in diesem Niedrigzinsumfeld Aktien und Anleihen nichts mehr abwerfen und bei diesen Zinsen lohnt es sich ja auch schon, mit der Inflationsrate von 1 oder 2%, dass man negative Realzinsen hat, also inflationsbereinigte Zinsen. Von daher bleibt es auch für viele private Anbieter ein interessantes Investment. Aber wie es detailliert aufgegliedert ist, das wissen wir weder für Gesamtdeutschland noch für einzelne Städte.
Es wird ja immer darüber diskutiert, Immobilienfinanzierung zu 0%. Wie ist da deine Meinung? Wird das kommen? Ich meine, vereinzelt gibt es ja mal schon mal die Angebote, aber wird das ein Massenphänomen werden oder ist das eher mal so ein Werbegag?
Ja, noch ist es eher so ein Lock-Angebote, aber dann kommt es darauf an, wie die Konjunktur demnächst sich verhält. Du hast ja schon angesprochen, wir reden über Rezessionstendenzen in Deutschland und auch global sehen wir eine Wachstumsverlangsamung in vielen Ländern. Und entsprechend kommt es jetzt darauf an, was passiert. Eskaliert der Handelskrieg nochmal richtig? Gibt es da weiterhin Spannungen oder gibt es Entspannungen, was auch ein Szenario ist? Je nachdem könnten auch die Zinsen nochmal leicht nach unten gehen oder leicht nach oben gehen. In dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Klare Antworten von den Volkswirten, das traut man sich nicht. Ne? Aber ich meine, wir sind jetzt schon so in einer Situation, wo eine weitere Eskalation schnell dazu führt, dass wir über eine völlig neue Maßnahmenpakete nachdenken, sowohl Richtung Geldpolitik als auch, was die EZB ja immer wieder betont, dass dann auch von fiskalpolitischer Seite ein großer Wurf kommt, um die Konjunktur wieder anzuschieben. In so einem Umfeld könnte man sich dann auch vorstellen, dass wir über wirklich Nullzinsen am Immobilienmarkt diskutieren. Aber da muss nochmal die Krise weiter eskalieren und nicht nur die Unsicherheit so hoch sein, wie sie aktuell ist.
Vielleicht mal ein kurzer Blick auf der Expo Real. Werden ja auch ausländische Investoren dabei sein, beziehungsweise du hast vorhin gesprochen, Deutschland, das Nord-Süd-Gefälle. Wie siehst du das Gefälle in Europa, innerhalb der Eurozone, aber auch insgesamt in Europa?
Ja, wenn man sich den Zyklus, der seit 2009 beginnt, anschaut, dann waren die deutschen Städte eigentlich klar unterbewertet und relativ billig, relativ zu anderen europäischen Städten. Jetzt über die letzten 10 Jahre haben viele deutsche Städte da aufgeholt und gehören jetzt auch zu den teureren Städten in Europa. Aber es ist nicht so, dass sie völlig aus dem Rahmen fallen. Wir haben nur eine Stadt und das ist München, die unter den 10 teuersten europäischen Städten liegt. Nach Quadratmeterpreisen, durchschnittlichen Quadratmeterpreisen und die anderen Metropolen liegen dann unter den Top 20 oder den Top 30 in die anderen deutschen Metropolen. Von daher, das sieht alles noch so im Rahmen aus und in Ordnung. Wenn man dann noch dagegen rechnet, wir reden ja jetzt über absolute Preise, was ich jetzt den Vergleich nicht gemacht habe, wenn man dann noch dagegen rechnet, dass Deutschland in vielen Kategorien wirtschaftlich immer noch stärker dasteht als andere Länder, dann ist das noch alles im Lot. Bloß die Tendenz ist klar, wir werden wohl immer mehr Überbewertung bekommen und wenn wir nicht die Kuh vom Eis kriegen und mehr bauen und die Spannungen aus dem Immobilienmarkt nehmen, dann steuern wir eben mittelfristig auch auf eine Hauspreisblase zu.
Das würdest du so als das größte Hauptrisiko im Immobilienmarkt momentan ansehen in Deutschland, oder?
Ja, das größte Risiko ist, dass wir eine sehr positive Entwicklung haben für die nächsten Jahre, die dann zu deutlichen Überwertungen und einer Hauspreisblase führen. Und dann irgendwann der Knick in der Konjunktur wirklich stattfindet und Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Viele Zuwanderer, die dann hierher kommen, junge, gut ausgebildete Menschen, dann auch schnell wieder weggehen und gleichzeitig unsere Demografie uns auf die Füße fällt. Das ist eigentlich das Hauptszenario, weil dann wäre es soweit, dass wir von hohen Preisen auch relativ stark nachgeben.
Also demografische Faktor ist das, was du momentan wirklich so als das größte Risiko siehst letztlich, ne?
Ja, die Mischung macht's, ne? Also wenn wir Wettbewerbsfähigkeit verlieren würden, Zuwanderung ist hoch, wir reden über rund 400.000 Menschen, die netto jedes Jahr zu uns kommen. Wenn die irgendwann, wenn das in den nächsten Jahren so weitergeht, also noch mehr Zuwanderung, wenn wir eher auf 85 Millionen Einwohner zusteuern, als dass wir auf unter 80 Millionen fallen, was ja viele Ökonomen noch Anfang der 2000er Jahre prognostiziert haben, dann gleichzeitig vielleicht doch mal irgendwann Zinsanstiege und wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, weil die ein oder andere Industrie auf den globalen Märkten ihre Produkte nicht mehr so gut absetzen kann. Das alles zusammen ist halt der gefährliche Mix, der dann auch dazu führen kann, dass man von relativ hohen Preisniveaus dann auch wieder deutlich runterfallen kann.
Immobilieninvestoren achten ja auch so ein bisschen bei der Finanzierung auf die Zinskurve. Meistens ja nur das Kurze. Ne? Welchen Ratschlag würdest du ihnen geben?
Ja, momentan sieht noch alles danach aus, dass wir relativ lange niedrige Zinsen haben. Von daher sehen wir nicht, dass es am kurzen Ende schnell zu Zinssteigerungen kommen kann. Und auch am langen Ende dürfen die Zinsen noch relativ lange tief bleiben. Von daher hat man die Qual der Wahl. Ja? Will man das Risiko gehen, dass man vielleicht doch irgendwann mal überrascht wird von Zinssteigerung oder wenn man sich kurzfristig finanziert oder geht man halt auf lange Zinsen raus und nimmt das Risiko in Kauf, dass die Zinsen nicht steigen und wir japanische Verhältnisse nehmen. Ganz schwer einzuschätzen. Eins ist klar, so günstig, wie man jetzt finanzieren kann, konnte man die letzten 10 Jahre nicht finanzieren.
Also ist Immobilien eigentlich als Assetklasse betrachtet, das Aufstreben, die aufstrebende Assetklasse, wenn man das vergleichen würde mit den anderen Märkten, ob es der Anleihenmarkt ist, ob es oder der Rentenmarkt, beziehungsweise der Aktienmarkt, der FX-Markt, kann man schon sagen, Immobilien ist momentan eigentlich die aufsteigende Assetklasse, richtig?
Ja, das ist das, wo man immer noch positive Mietrenditen kassieren kann und obendrauf noch Kapitalrenditen, sodass auch institutionelle Investoren womöglich 3, 4, 5% verdienen können. Kann man das im Aktienmarkt womöglich in dem ein oder anderen Jahr auch. Dividendenrenditen sind ja auch noch immer groß. Wenn jetzt aber eine Rezession wirklich stattfindet, dann ist vielleicht auch die Gewinnanstiege und Dividendenanstiege passé und gleichzeitig könnten die Indizes fallen. Wenn man auf den Anleihenmärkte schaut, dann haben wir eigentlich 40 Jahre immer nur steigende Preise und nur ganz wenige Jahre, wo man dann auch mal eine negative Gesamtkapitalrendite hat, also Cashflows plus Preisentwicklung. Aber jetzt auf den hohen Preisniveaus, die wir in den Anleihenmärkten haben, kann man halt auch nicht ausschließen, dass man mal 2, 3 Jahre hintereinander negative Rendite hat. Von daher schauen viele sich weiterhin Immobilienmärkte an und sagen, wow, da kann ich noch was verdienen, was mein Geschäftsmodell in Lot hält und nicht zu Schwierigkeiten führt oder negativen Renditen in den nächsten Jahren.
Siehst du das wirklich so, dass du mit negativen Renditen, dass das eher unwahrscheinlicher auf dem Immobilienmarkt ist? Ich meine, wenn man sich überlegt, klar, auf der einen Seite sind die Zinsen natürlich extrem günstig, wenn man was finanzieren möchte. Auf der anderen Seite steigen natürlich, was du vorhin auch gesagt hast, die Immobilienkosten weiterhin. Alleine wenn man baut, wird man feststellen, dass man heute viel mehr Geld aufwenden muss, als das vor 5, 6, 7 Jahren gewesen ist. Fressen diese sozusagen Anstiege in den Kosten, in Baukosten zum Beispiel, nicht eigentlich die Rendite auf?
Ja, das ist ein Punkt, ne? Aber das führt auch gleichzeitig dazu, die steigenden Baukosten und auch die ganze Regulierung führt gleichzeitig dazu, dass man den Markt im Grunde zumacht. Ne? Wir bauen zu wenig und das führt dazu, dass dieses zu wenige Bauen eigentlich die Investoren auch schützt, weil solange die Nachfrage deutlich höher ist als das Angebot auf dem Baumarkt, so lange werden die Preise weiter steigen und so lange wird Zuwanderung und Niedrigzinsumfeld das perfekte Umfeld für weiter steigende Preise. Also es ist paradox, weil einerseits will man ja was Gutes tun, indem man grüne Politik macht und dadurch die Baukosten steigen. Gleichzeitig will man auch die Mieter schützen, aber im Grunde langfristig, wenn das nicht funktioniert, und das sehen wir ja in den letzten 10 Jahren, dass die Politik da eigentlich wenig einen Hebel auf die Märkte hat.
Was muss die Politik machen?
Ja, man hätte mal nicht 8 Jahre, wenn man zurückschaut, dann hätte man die von 2009 bis 2017, wo die Wohnungspolitik eigentlich gar keine Rolle gespielt hat bundesweit, da hätte man mal draufschauen müssen und verstehen müssen, was da eigentlich nötig ist und hätte bauen müssen. Jetzt ist man im Jahr 2019 und wenn man jetzt beginnen würde, erfolgreich zu bauen, dann würde man die Ernte dieses erfolgreichen Bauens wahrscheinlich 2021 oder später einfahren, also nach der nächsten Bundestagswahl. Von daher sind die Ratschläge, die Ökonomen erteilen, fallen nicht so auf fruchtbaren Boden. Aber weiterhin, ja, man sollte bauen. Ja. Wenn man das nicht macht, wenn man nicht das Angebot ausweitet, dann wird man weiterhin diese Engpässe an den Wohnungsmärkten haben. Und auch wenn man erfolgreich reguliert und auch wenn man es schafft, wirklich die Mieten unten zu halten, dass die Mieter dadurch besser gestellt werden, das kann man in Zweifel ziehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, regulatorische Arbitrage zu betreiben in den Wohnungs- und Immobilienmärkten. Die Politik tut sich historisch da, auch wenn man auf andere Länder schaut, relativ schwer und erfolgreich die Märkte zu regulieren.
Man müsste nicht als Investor sagen, ich lasse meine Finger davon momentan, weil auf der einen Seite haben wir die Debatte über die Mietpreisbremse, dann die Debatte über, ich sende es mal jetzt ganz hart, Enteignung von Grundstücken, von leerstehenden Gebäuden etc. pp. Müsste ich da nicht einfach sagen, okay, das ist mir viel zu heiß, ich lasse die Finger vom deutschen Markt?
Ja, vielleicht gibt es Märkte, die im internationalen Vergleich attraktiver sind. Das will ich nicht ausschließen, aber der Zyklus endet eben noch nicht. Ne? Der Preis- und Mietdruck wird weiter anhalten. Es wird eben ungemütlicher und komplexer für die Investoren. Aber was sind die Alternativen? Wo will ich rein investieren? Ne? Und von daher bleibt der Immobilienmarkt einer der interessantesten Märkte in Deutschland und auch der deutsche Immobilienmarkt für Europa.
In Berlin wurden ja jetzt von der Regierung 6.000 Wohnungen zurückgekauft. Ist das ein Modell, was du perspektivisch über Gesamtdeutschland siehst? dass sozusagen das der nächste Schwung sein wird?
Ja, ich glaube, die Richtung ist bundesweit, geht in diese Richtung, dass man immer mehr versucht, über Regulierung sozialen Wohnungsbau wieder aufzubauen in staatlicher Hand. Ich glaube, das ist das, was die Politik machen wird. Wäre nicht der Ratschlag des Ökonomen, der da mittel- bis langfristig denkt.
Was wäre dein Ratschlag?
Ja, bauen. Ja, ganz klar bauen. Und nochmal bauen. Ja, und möglicherweise auch die Leute zum Bauen zwingen. Ja, vielleicht kann man das von Deutschland aus runterbrechen, wer wo bauen müsste. Ne? Also da kann man durchaus auch jetzt, wo es so um die gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, auch wirklich an Maßnahmen denken, die bisher nicht denkbar waren. Aber ja, ich glaube, die Politik wird eine andere Richtung wählen. Darauf deuten alle Indizien. Du hast ja schon angedeutet, Richtung Enteignungsdebatte, Mietendeckel, Mietpreisbremse, alles das, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Wenn es nicht funktioniert, dann kommt die Politik weiterhin dazu zu sagen, oh, wir müssen noch rigider regulieren und noch stärker in die Märkte eingreifen.
Wir hatten vorhin genannt Risiken, Rezessionsrisiken, fallende Zinsen, die natürlich dann vielleicht auch für den Immobilien positiv gewesen sind, die regulatorischen Bedingungen, die sich momentan ein bisschen verändern. Welche Hauptrisiken siehst du weiterhin für den deutschen Immobilienmarkt?
Ja, das genannte Szenario ist eigentlich, dass neben den staatlichen Eingriffen, die aber auch zum Teil Investorenschutzprogramme sind, weil man eben dadurch nicht genügend baut, das Szenario, dass man in ein paar Jahren von sehr hohen Preisen runterfällt und dann nicht mehr so wettbewerbsfähig ist in Deutschland. Ja, man darf nicht vergessen, wir waren auch mal der kranke Mann Europas vor 15 Jahren. Man kann nicht ausschließen, dass andere Länder in Europa auch mal wieder kräftige Reformen machen und einen Wachstumsschwung gewinnen und plötzlich Deutschland wieder eher Schlusslicht ist beim Wachstum. Ja, in so einem Szenario geht die Zuwanderung womöglich dann in andere Länder, die ja oftmals aus Osteuropa stammt und mit der Demografie in Deutschland, die wirklich die schlechteste ist mit Abstand in Europa oder die fast die schlechteste in Europa, könnten die Preise dann wieder deutlich nachgeben.
Okay, das heißt aber letztlich auch, Deutschland, auch der Immobilienmarkt braucht die Eurozone, sollte die auseinanderbrechen, hätten wir das Problem wahrscheinlich, dass dann die D-Mark, wie auch immer sie heißt, würde viel zu stark wird, in Anführungszeichen, und dann auch die Gelder aus dem Ausland verdient, so reinfließen werden.
Ja, also in so einem Szenario kommt es natürlich ganz auf die Details drauf an, wie denn die Eurozone auseinandergeht, im Guten oder im Bösen, ob man irgendwie koordinieren kann über Geld- und Fiskalpolitik oder nicht. Aber unter so einem Szenario, zumindest im ersten Schritt, dürften deutsche Immobilien weiterhin als Sicherheitsinvestment gelten und eher nochmal einen kurzen Schub erleben. Dann mit der Aufwertung womöglich. Könnte das sein, dass das Ende der Fahnenstange erreicht wird und wir uns wachstumsmäßig neu orientieren müssen, was dann auch vielleicht auf die Immobilienmärkte durchschlagen würde?
Ja, Jochen, zusammenfassend kann man sagen, wir gehen davon aus, dass zumindest bis 2022 der Boom weitergeht. Zusammenfassend kann man sagen, wir profitieren, Investoren profitieren auch von der niedrigen Zinspolitik, die, sage ich mal, auch wenn die gesteigerten Baukosten da sind, immer noch positive Renditen nachher abwerfen. Das Szenario ist dann, den View auf Richtung 2023, 2024 zu richten, um dann zu gucken, wie da die Entwicklung weitergeht, richtig?
Ja, absolut. Wir werden unsere Kundschaft und Leser gerne updaten und wenn wir unsere Prognosen anpassen, ist immer gut, auf unseren Verteilern zu sein.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch.